Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 591. Mein Name ist René, außerdem mit dabei der Dennis.
Ja, servus, hallo.
Und das waret auch schon und wir nehmen auch zu einem späteren Zeitpunkt in dieser Woche auf, weil mit Arbeit, Familie und der ein oder andere war auch noch auf dieser wunderbaren Auswärtsfahrt nach Madrid, war das in dieser Woche oder ist das in dieser Woche ein bisschen terminlich schwierig, von daher sind wir ein bisschen später dran. Aber wir hatten dann trotzdem irgendwie so ein bisschen Motivation, über die Eintracht zu reden. Das werden wir nämlich dann auch gleich noch tun, nicht? Ja, in diesem Sinne. Aber erstmal ganz am Anfang, wie ihr es schon kennt, nochmal der Hinweis an euch da draußen. Ihr könnt uns unterstützen und dafür sorgen, dass wir hier noch mehr Motivation haben, über die Eintracht zu reden. Dafür geht ihr bitte einfach auf eintracht-podcast.de. Da gibt es eine Supportseite und da findet ihr alle Informationen, wie ihr uns unterstützen könnt. So, und jetzt reden wir über die Eintracht. Und man kann, glaube ich, auf jeden Fall zum Positiven sagen, wenn man in letzter Zeit Eintracht-Spiele guckt, dann passiert da einfach in so 90 Minuten eine ganze, ganze Menge. Seitdem wir das letzte Mal über die Eintracht gesprochen haben, sind in Spielen mit Eintracht-Beteiligung doch ganze 16 Tore gefallen. Also wir reden jetzt über zwei Spiele, in denen 16 Tore gefallen sind. Wahnsinn, nämlich einmal 10 Tore im Spiel gegen Gladbach, was wir dann am Ende 6-4 gewonnen haben, nachdem es zur Halbzeit 5-0 stand. Weiß ich bis heute nicht, wie es Gladbach geschafft hat, da noch 4 Tore zu schießen. Und dann hatten wir am Dienstagabend das Auswärtsspiel in Madrid, wo die Eintracht dann leider auch 5-1 baden gegangen ist. Dennis, wie ist denn so deine Stimmungslage, nachdem du in nicht mal ganz einer Woche 16 Tore bei der Eintracht sehen konntest? Also in Spielen der Eintracht.
Ja, wie fass ich das denn schön zusammen? Oder wir klabüstern mal ein bisschen von vielleicht auch von Tag zu Tag zusammen. Also mit den 6 Toren war ich sehr zufrieden gegen Gladbach und muss wirklich sagen, ich war enttäuscht.
Bevor oder nachdem die Gladbach-Tore gefallen sind?
Bevor die Gladbach-Tore gefallen sind, auf jeden Fall. War dann froh, dass es 6 waren, weil das war ja wie komplett Arbeitsverweigerung. Schade auch, was man einfach daran sieht, ist, und das ärgert mich wirklich, dass du es überhaupt nicht hinbekommen hast, mit der zweiten Garde irgendwie noch mal ein Spiel zurückzufinden. Und das ist was mir ein bisschen Magenschmerzen macht. Und ich glaube, so ging es, glaube ich, aber allen zumindest, mit denen ich bisher gesprochen hatte, die waren alle so, boah, das fühlt sich ja hier an, obwohl wir 6-4 gewonnen haben, wie eine fast gefühlte Niederlage. Alle erstmal eine Flutsche gezogen und erstmal realisieren, alles gut, wir haben trotzdem gewonnen. Und ist aber trotzdem natürlich bitter und definitiv, ja, also können wir gleich nochmal drauf eingehen, warum, wieso, weshalb, aber von der Stimmungslage her musste ich das tatsächlich erstmal verarbeiten und dementsprechend, als dann am Dienstag noch, ich sag mal, Atletico nicht unbedingt den schlechtesten Fußball gespielt hat, die Eintracht tatsächlich wenig dagegen gehalten hat und dann noch diese Skurrilitäten der Wechselgeschichten wieder angefangen hat, das ist natürlich was, keine Ahnung, versteh ich nicht, weiß ich nicht und dementsprechend bin ich momentan so ein bisschen ratlos und habe ein bisschen Angst und Bange vom Spiel am Wochenende, einfach weil momentan so vieles nicht so funktioniert, wie ich mir das wünschen würde, nicht so stabil ist. Und wenn dann natürlich noch die Bayern kommen, das ist nie toll, weiß ich nicht. Also meine Stimmungslage momentan ausbaufähig. Wie ist es denn bei dir?
Also ich bin nicht so sauer wie manch einer, der irgendwelche Kommentare in dieses Internet schreibt. Ich hätte jetzt gerne eigentlich einen Basti noch hier, dass der uns nochmal schildert, wie auch die Stimmungslage in Madrid im Block war, während des Spiels, nach dem Spiel, das würde mich interessieren. Aber bei mir ist, ich sag mal, es ist neutral. Ich bin nicht super motiviert, was auch irgendwie schwierig ist, nachdem du 5-1 gegen Madrid da die Hucke voll bekommen hast und am Samstag das Spiel gegen die Bayern ansteht. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie alles niederrede, weil ich schon einfach auch sehe, dass da einiges passiert und dass da auch einiges ganz gut funktioniert. Aber es sind natürlich schon so sehr unterschiedliche Phasen, die man da irgendwie mitmacht. Also die erste Hälfte gegen Gladbach war eine überragende Eintracht. Da hat sehr viel funktioniert. Da muss man aber auch dazu sagen, dass Gladbach einfach, die ja auch mit einer sehr negativen Ausgangslage in dieses Spiel gegangen sind, die waren dann da auch schon sehr verzweifelt. Also die haben halt auch viel Platz gelassen und haben uns da viele Möglichkeiten gegeben. Nichtsdestotrotz hat da sehr viel auch funktioniert. Dann kommt die zweite Hälfte, wo du ja gerade eben zu Recht sagst, es hat mit der zweiten Garde irgendwie nichts funktioniert. Also bevor die Tore getroffen oder gefallen sind für Gladbach, haben wir gewechselt. Collins raus, Buter rein. Usun raus, Götze rein, Dorn raus, Heulund rein, Burkhardt raus, Wahir rein. Davon sind ja eigentlich erstmal drei Offensivkräfte und nur einer ist eine Defensivkraft mit Buter. Die anderen sind ja weiter vorne. Und dann fiel das erste Tor für Gladbach. Dann haben wir noch Brown ausgewechselt und Amanda ausgewechselt und dann ging es ja irgendwie wild los und dann war es ja innerhalb weniger Minuten, dass dann da noch ein zweites und ein drittes Tor irgendwie fiel. Und da verstehe ich noch nicht so ganz, und das geht dir, glaube ich, eh nicht, zumindest mal nicht das rausgehört zu haben, zu verstehen, wie diese Tore gefallen sind, weil ich sag mal so, diese Kernabwehr, die wir an dem, oder Defensiveinheiten, die wir an diesem Tag hatten, mit einem Koch, mit einem Theat, mit einem Skiri und mit einem Chaby, den du da auch noch irgendwie mit reinziehen kannst, die waren ja schon noch irgendwie da. Also ich verstehe nicht, wie es dann dazu kommen konnte, dass diese Tore fallen und dass da so viel Raum irgendwie war. Es sei denn, man sagt halt wirklich, sie waren im Kopf dann schon komplett irgendwie abgehakt und bei dem Madrid-Spiel. Das ist das Einzige, was man mir da irgendwie erklären kann. So, und dann Madrid. Ja, ich meine, Madrid kam... Also Atletico Madrid kam hochmotiviert in dieses Spiel. Die hatten am Wochenende 5-2 gegen den Stadtrivalen Real getroffen. Wir hatten die 4 Tore gegen Gladbach bekommen. Und ja, also gegen Madrid musst du schon, glaube ich, einfach einen absoluten Sahnetag haben, wenn du siehst, was die für Spieler da auf dem Platz haben was die auch in den letzten Jahren in diesen Kader investiert haben. Also da kannst du relativ gut mal 5 Tore kassieren. Die Art und Weise, wie die dann wieder gefallen sind, dass wir dann dabei Standards einfach schlecht verteidigt haben und uns haben teilweise mit einem simplen Arschwackler da irgendwie abkochen lassen, das ist schon irgendwie ein bisschen schwierig.
Das ist es.
Und da verstehe ich halt nicht, woher das Thema jetzt kommt, weil wir auch da jetzt ja nicht davon reden, dass wir irgendwie mit einer anderen Defensive oder irgendwie gespielt haben. Und ich kann es verstehen, wenn ein Koch und ein Brown da irgendwie vielleicht mal irgendwie ein Collins oder ein Brown mal irgendwie Schwierigkeiten haben, wobei man auch sagen muss, die haben U-Nationalmannschaft gespielt, also die haben auch schon einiges gesehen, aber dass dann auch ein Koch und ein Theat sich da so schwer tun gerade, das ist das, was ich nicht verstehe und ich hoffe, dass das einfach nur gerade eben so eine Phase ist und dass die ganz schnell wieder vorübergeht.
Ja, bin ich bei allen Punkten voll bei dir. Es ist teilweise unerklärlich, warum gerade Atletico hat nicht kein geiles Spiel gemacht und haben im Endeffekt ja eigentlich 6 Tore gegen uns gemacht. Ich glaube, das eine von Griezmann wurde ja dann nochmal zurückgenommen. Ja. Aber an sich hat Atletico simplen, die haben keinen übermäßigen Tag auch da erwischt und dann hast du im Endeffekt so ganz billige Tore bekommen und ein Griezmann, der wirklich nicht mehr der Jüngste ist und sicherlich da auch keine Sprints mehr im großen Stil über 90 Minuten anbietet, stand ja teilweise so sträflich frei, ohne große Aufgabe, also da müssen wir uns an die eigene Nase fassen, das war gar nichts von der Eintracht und dann kommt jetzt der größte Skandal an der Geschichte, dann kommst du mit diesem 3-1, mit diesem Tor von Burkhardt, irgendwie hast du das Gefühl, oh komm, jetzt nochmal ein bisschen zweite Luft und dass du hier zumindest nicht komplett untergehst, sondern wirklich mit einem erhobenen Haupt rausgehen kannst, auch für die nächsten Spiele, dann kommen diese Wechsel, wieder zum direkt
immer, ja, die habe ich nicht verstanden.
Also genau, so ist es. Und auf einmal war wieder ein kompletter Bruch im Spiel und dann sind wir komplett zusammengebrochen. Da war's ja, waren diese anderen 3 Tore, wovon ja 2 dann noch gezählt hatten. Aber da hattest du wieder leider dieses Aufstreben, dieses Grad mal, da entwickelst sich ein bisschen ein Feuer sofort abgewürgt und weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich kann es wirklich nicht nachvollziehen. Das war schade, das hat mich tatsächlich auch geärgert. Und René, nur damit das nochmal auch für alle, die zuhören heute wieder und sich das hier, wir wollen nicht sagen, die Eintracht hätte gegen Atletico Madrid was holen müssen. Das ist absolut klar. Das ist, wenn Atletico da richtig performt und so weiter, ach, da haben wir keine Chance.
Am Ende des Tages wahrscheinlich, auch wenn die mit 50% performen, ist das noch eine andere Nummer. Die haben, was habe ich gelesen oder gehört, die haben in den letzten 2 Jahren, waren es glaube ich, oder waren es 3 Jahre, haben die in ihren Kader 300 Millionen investiert. Ja. Also selbst wenn die mit angezogener Handbremse spielen, ist die individuelle Qualität, die Spieler, die da auf dem Feld haben, sind die uns überlegen. Also allein dieser Sturm, Griezmann und Alvarez, die nehmen dich halt schon mit einem Bein, würden die dich noch auseinandernehmen. Ja,
ja, also wie gesagt, es ist schon irgendwie immer mal was drin, ne? Da auch da mal ein Unentschieden zu ziehen oder auch glücklich zu gewinnen.
Wenn du dich vernünftig anstellst, wenn du hochgradig aufmerksam bist, wenn du weißt, was du da irgendwie tust und so weiter, dann kannst du die schon irgendwie ärgern. Aber die finden dann halt trotzdem Mittel und Wege. Also wie hat Basti bei den Kollegen von Fußball 2000 so schön gesagt, von all den Assi-Mannschaften ist Atletico da ganz vorne dran. Die haben das vor Jahrzehnten erfunden. Also die finden dann halt schon Mittel und Wege. Ja. Aber
mit der Leistung kam es ja nicht mal ansatzweise ran, die zu ärgern. Das ist das.
Also
Nach dem Wechseln war es noch schlimmer.
Ja, und das ist der große, große Punkt in diesem Spiel, den ich überhaupt nicht verstehe. Du machst diesen Anschlusstreffer und dann nimmst du einen Skiri raus gegen Højlund. Kann ich nur sagen, okay, kann ich teilweise vielleicht noch versuchen zu verstehen, dass du sagst, du willst irgendwie jemanden doch, der ein bisschen mehr offensiv orientiert ist.
Okay. Ja, ich glaube eher, dass es da vielleicht Leistungssteuerung war wegen Belastung, Belastungssteuerung.
Kann auch sein.
Das kann ich mir eher vorstellen, weil ansonsten war Skiri nicht schlecht.
Was ich halt da nicht verstehe, ist, dass du einen Usun rausnimmst und dafür einen Larsson bringst, weil ein Usun ist, gerade wenn du sagst, du willst jetzt in der Offensive noch irgendwas tun, ist das gerade unser absolutes Sahnestück, der hat in jedem Spiel bislang irgendwie getroffen, zumindest in der Bundesliga, also den würde ich auf gar keinen Fall dann irgendwie in dem Moment rausnehmen.
Ja.
Und ein Collins gegen Amenda, kannst du noch sagen, okay, Collins hat gegen Simeone da auf der Seite irgendwie seine gegen Raspadori war das und Ruggeri da seine Schwierigkeiten gehabt. Aber Amenda weiß ich nicht. Also
nee, auch leider gar, das haben wir doch auch schon in dem Gladbach-Spiel gesehen, dass er momentan nicht so wirklich funktioniert. Vielleicht wollten sie ein Schaufenster nochmal stellen, dass man, manchmal geht es ja darum auch, dass es einfach nur von den Stats her, dass Amanda nochmal Atletico Madrid Champions League gespielt hat und wir irgendwas im Hintergrund nicht wissen, dass er dann sozusagen vielleicht doch noch wechseln soll irgendwann, jetzt nicht, aber in der nächsten Periode dann. Ich habe keine Ahnung, anders kann ich es mir überhaupt nicht erklären, warum so ein Wechsel dann zustande kommt.
Nee.
Ist schon sehr, sehr skurril und leider Gottes hat es halt wirklich komplett wieder den Stecker gezogen. Und man muss sagen, das war dann für alle unbefriedigend. Ne? Die reinkamen, klar, die sollen sich zeigen und so weiter, aber ja, dann kriegst du wirklich 5-1 da auf die Mütze. Das ist schon, kann mir keiner erzählen, dass das nicht irgendwo dann auch schon so ein bisschen, auch wenn es Atletico Madrid ist, auch wenn es die Champions League ist, alles super, alles schön, kann man immer sagen, da kannst du auch mal 5-1 verlieren, aber die Art und Weise und wie es passiert ist, ist einfach ätzend und ich hoffe, dass wir darauf aufbauen können,
und
dass wir
die ärmste Sau auf dem Platz ist doch eigentlich gerade Kauar Santos. Seitdem der jetzt wieder als Nummer 1 im Kasten steht, hat er 13 Tore kassiert, also 13 Mal den Ball aus seinem eigenen Netz holen müssen. Und ja, gab es jetzt auch Diskussionen so nach dem Motto, muss man da jetzt irgendwie die Torwartfrage stellen? Also ich finde, von den 13 Toren, die da irgendwie gegen uns gefallen sind, war er an ganz wenigen, wo man sagen würde, das war ein klassischer Torwartfehler. In vielen Fällen wurde er da einfach von seinen Vorderleuten ganz katastrophal im Stich gelassen. Also der ist halt die richtig arme Sau gerade.
Das stimmt, ja. Wobei er leider durch seine, ich sag mal, er strahlt halt auch keine Sicherheit momentan mehr aus. Das ist für mich das größte Problem. Die Abwehr lässt sich da irgendwie ein bisschen von anstecken. Auch ein Theat und ein Koch, finde ich, ich weiß nicht, woran es genau liegt, aber dieses Gesamtkonstrukt Defensive, ist momentan tatsächlich, dass ich sage, uiuiui, da ist aber richtig der Wurm drin. Kann ich schon verstehen, wenn jemand sagt, ist es dann nicht sinnvoll zu schützen, zu sagen, wir bringen neuen Impuls rein und bringen vielleicht ein bisschen Sicherheit mit Zetterer nochmal zurück. Christensen hoffentlich ja auch wird's wieder ab Wochenende eine Option. Also das ist schon für mich wichtig, denn ich habe das Gefühl, dass die sich da gegenseitig hinten, ja, man würde sagen, narrisch machen und alle nicht so richtig momentan die Sicherheit gegenseitig sich zeigen. Das ist, glaube ich, was, wo man vielleicht irgendwie schauen muss, dass man das unterbindet. Und wenn das dann ein Wechsel sein sollte, es wird mir sehr leid tun für Santosch, weil das auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, sicherlich an ihm knabbern wird und auch psychologisch dann sicherlich ein bisschen gut mit ihm gearbeitet werden muss. Trotzdem, Verein geht ja immer vor und hier muss man wirklich aufpassen, ja, dass man nicht irgendwo in so eine komische Spirale kommt. Weil, oder geht es mir nur so? Also ich habe das Gefühl, dass die da hinten, die sind, die machen einen Eierlauf da und das fängt schon beim Santosch auch an. Da sind auch zwei, drei Sachen, die man so eigentlich nicht von ihm kennt. Unsicherheiten. Ja, also
das waren zwei, drei Sachen, das waren aber keine 13. Und ja, ich meine, das war etwas, was wir auch immer gesagt haben, als wir gesagt haben, wenn du diesen Wechsel machst, dann musst du auch in Kauf nehmen, dass du da einen sehr jungen, unerfahrenen, gerade auch was diese internationalen Wettbewerbe angeht, Torwart hast, der richtig gute Veranlagungen hat, wo sich alle sehr sicher sind, dass das ein ganz großes Talent ist. Aber wenn du ihm jetzt sagst, er ist die Nummer 1 und dass er das macht und du ihn spielen lässt, dann musst du halt auch die Kröte schlucken, dass er halt einfach mal diese Down-Phasen da irgendwie drin hat. Und die müssen wir auch bei vielen anderen Spielern, die da auf diesem Platz stehen, akzeptieren. Die haben auch in dem letzten Jahr sehr viel überperformt. Und jetzt kommt vielleicht auch gerade so diese Phase, wo sehr viele gleichzeitig eher in so einem Loch sind. Und du natürlich auch gerade mit jetzt Madrid und dann kommen Bayern halt auch richtige Brocken da auf deinem Zettel hast. Also das kann man ja auch nicht vernachlässigen.
Das stimmt, aber René, ganz kurz nur, da muss ich sagen, ich weiß nicht, ob ich den Wechsel dann gemacht hätte, wenn ein wichtiger Abwehrspieler wie Christensen ausfällt. Dann ist das ist dann ein Fehler, wo ich sagen muss,
der Stelle machen müssen, jetzt zurückzurudern, auch wenn, und bei dem Punkt gebe ich dir absolut recht, der Verein ist wichtiger als der einzelne Spieler. Und wenn du der festen Überzeugung bist, dass dieser Wechsel zurück zu einem Zetterer da jetzt Sinn machen würde, dann musst du ihn am Ende des Tages wahrscheinlich tun. Es ist halt einfach eine sehr blöde Situation, weil du halt das, was du vorher halt irgendwie gemacht hast oder was du gesagt hast, dann da zurücknimmst. Also das wird halt dann schon richtig schwierig.
Wobei ich immer sagen muss, es ist ja nicht zurücknehmen, sondern es ist neue Situation, neue Bestandsaufnahme. Wenn die Abwehr verunsichert wird, dadurch, dass einfach ein junger Torwart vielleicht nicht die Sicherheit ausstrahlt, der vielleicht dann mit 13 Toren, du sagst, das ist halt auch eine riesen Nummer für ihn, die sicherlich auch an ihm knabbert und sicherlich ihn nicht da mit breiter Brust auftreten lässt, gerade beim nächsten Spiel. Kann aber, ich muss dir tatsächlich sagen, es kann sein, dass sowas ihn auch motiviert jetzt gegen die Bayern und am Ende sagen wir alle, geil, was hat der eine Performance gemacht?
Also ich fand schon, dass der gegen Atletico so Phasen hatte, wo es eigentlich gepasst hat. Da fand ich ihn besser als gegen Gladbach. Ich würde ihm bei den 4 Toren gegen Gladbach noch ein bisschen mehr irgendwie mit reinnehmen als jetzt gegen Madrid. Aber vielleicht wächst er auch an solchen Dingen. Also ist jetzt schwierig zu sagen. Wahrscheinlich müsste man ihn jetzt auf jeden Fall gegen
die Bayern noch drin lassen.
Genau. Und dann halt danach in der Länderspielpause sich halt überlegen, so okay, was ist das, was wir jetzt halt auch da in dem Punkt dann auch irgendwie machen, und dann musst du auch mit den Beteiligten da irgendwie sprechen. Ja.
Ja.
Aber ihm jetzt, letztendlich wäre es ja dann so, ihn jetzt gegen Bayern nicht aufzustellen, weil du sagst, du hast gegen einen internationalen Spitzenklub wie Atletico Madrid 5 Tore kassiert.
Nee,
das kannst du halt, also das wäre eine ganz, ganz merkwürdige Botschaft.
Ja. Ich glaube auch nicht, dass Zetterer in dem Sinne, wenn die Bayern im Endeffekt, da muss das gesamte Konstrukt muss viel besser performen. Und ja, da ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn du wieder Spieler, die jetzt gegen Atletico einen auf die Mütze bekommen haben, nimmst und sagst, hier komm, jetzt habt ihr die Chance, es gegen die Bayern besser zu machen, diese Performance, diese typischen 110% auf den Platz zu bringen, um da das Spiel für dich zu entscheiden oder zumindest was Zählbares mitzunehmen.
Ja, ist ja auch nicht nur das, die Motivation dann damit hochzufahren, sondern es wäre dann auch gerade in so einem wichtigen Verbund wie zwischen Torwart und Abwehr, da jetzt wieder wichtige Personen irgendwie zu wechseln, ist ja auch wieder doof. Was du ja eigentlich willst, ist, dass du gerade auf solchen Positionen eine sehr eingespielte Einheit da hast, die sich auch gut aufeinander verlassen können.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber das ist ja der Punkt, weshalb gesagt wird, ist da Carlos Santos derjenige, auf den sich die anderen momentan verlassen oder lassen die sich anstecken durch irgendwelche Hippeligkeiten? Ich weiß es nicht. Ich kann's dir nicht beantworten, René, aber ich denke, wir sind uns alle einig, ein Wechsel vorm Bayern-Spiel macht in dem Sinne keinen Sinn, weil du würdest wahrscheinlich genauso Zetterer verbrennen. Sag ich jetzt mal, wenn der dann 5 Dinge kassiert, dann sagst du, wen lasse ich jetzt spielen? Beide weg und Gral spielt wieder im Tor. Das kann ja dann nicht die Lösung sein.
Ich wollte gerade sagen, du machst es ja nur auf anderer Ebene schwieriger. Ne? Jetzt mal angenommen, du machst den Wechsel vor Bayern, etc. hält überragend, dann hast du diese Diskussion wieder aufgemacht nach, wer ist denn eigentlich die Nummer 1, die du ja weghaben wolltest nach dem letzten Jahr und klar gesagt hast, wer ist Nummer 1, Nummer 2, würdest du diese Diskussion dann jetzt wieder aufmachen. So, wenn er genauso schlecht hält wie Santos, also in Anführungszeichen genauso schlecht oder genauso viele Tore kassiert, sagen wir es lieber so, dann kommen wir genau zu dem Punkt, den du gerade eben gesagt hast, dass dann irgendwie beide auf einmal irgendwie in der Kritik stehen und dann musst du für beide Fälle irgendwie erklären und so weiter. Also du kannst eigentlich bei dieser Situation nur verlieren.
Ja, so ist es nämlich. Dementsprechend, wir werden ja sicherlich dann gleich nochmal kurz auf die Ausstellung auch eingehen, aber ich denke, dass die Torwartposition, da müssen wir jetzt saure Apfel beißen, außer es ist vom Trainings her, wir sind ja nicht beim Training dabei, ne? Auch der Topmüller und das Team sind im Endeffekt ja viel näher dran und merken in den Gesprächen auch, was ist denn los? Hat er einen Knacks weg? Ist da Unsicherheit? Ist vielleicht doch das Knie auch immer noch nicht so stabil wie gedacht? Das sind ja alles Faktoren, die hier immer sofort in die Gerüchteküche, wenn du da dich ein bisschen reinliest, da denkst du erstmal, oh Gott, so Gedankengänge, an die ich selbst überhaupt nie denken würde, wenn dir hier, wie sagt man schön, impliziert vorgelegt und auf einmal denkst du, ui, ja, okay, das kann natürlich sein, dass das dann, ist natürlich völliger Quatsch, wir alle wissen es also nicht.
Sein kann immer alles oder nichts, also da muss man auch sehr, sehr vorsichtig sein mit irgendwelchen Mutmaßungen von irgendwelchen Pseudo-Experten oder irgendwas, die dann da ihre Einschätzung irgendwie von sich geben. Also ne? Auch das, was wir hier machen, ist eher ambitionierter Fan-Talk als jetzt irgendwie Expertenwissen. Also ne?
So ist es.
Wenn am Ende des Tages da irgendein gesundheitliches Thema ist, dann müssen wir drauf oder dann vertraue ich darauf, dass dann die medizinische Abteilung und der Trainerstaff eine sinnvolle Entscheidung auch zum Wohle des Spielers treffen, weil nochmal, alle Beteiligten haben immer gesagt, Carlos Santos ist ein ganz, ganz großes Talent. Das versaust du dir nicht, indem du ihn jetzt, weil er da nicht ganz fit ist, gerade wenn du eine doch durchaus solide Alternative hast, dann da verbrennst, wenn da irgendwas noch mit dem Knie nicht in Ordnung ist, weil du ihn halt spielen lässt. Also das würde ja auch keiner machen.
Hoffen wir einfach mal.
Ja. Aber ich glaube, wir können so zusammenfassend sagen, es ist jetzt gerade nicht schön, auch wenn viel in Eintracht-Spielen passiert. Es ist aber auch noch kein Zeitpunkt gekommen, wo wir irgendwie die ganze Saison irgendwie da niederreden müssen. Also soweit sind wir, glaube ich, auch noch nicht, ne?
Stimmungsbild ausbaufähig, so ist es einfach. Müssen wir ganz deutlich so sagen. Es ist bei ganz vielen, du hast ja auch die schönen Sachen angesprochen schon, ne? Du hast ja auch bei dem Gladbach-Spiel gesehen, wenn der Gegner dich ein bisschen auch spielen lässt. Die Offensiven macht einen Riesenspaß. Du hast hier sehr, sehr gute Spiele. Auch ein Scheibi, der hier bei uns oft auch sehr die Ohren lang gezogen bekommen hat in Vorsaisons und vorherigen Spielen. Das macht er sehr gut, seinen Job. Skiri hat mir tatsächlich auch wieder gut gefallen jetzt. Ne? Also bringt die benötigte Sicherheit rein. Usun sowieso auch, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen.
Das ist so ein geiler Spieler, ey. Allein dieses Ding da gegen Gladbach, wo er von, ich glaube es war sogar Chaibi, der den Ball mit der Hacke dann davor legt und der das Ding einfach trocken da ins lange Eck oben reinschiebt, unhaltbar. Das war einfach so wunderschön.
Und sowas hatten wir auch lange nicht, diese Tore, die im Endeffekt so auch von so, gerade so einem jungen Spieler, wenn du überlegst, was ein krasses, nicht mehr Talent, sondern der performt wirklich wie ein Topspieler. Aktuell, es ist auch, die Saison ist noch jung, alles klar, aber nicht umsonst will ja die Eintracht gerne mit ihm frühzeitig bis 31 verlängern.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Das ist eine gute Sache und das hat er sich auch verdient. Verlängerung bedeutet in dem Fall auch immer Gehaltssteigerung etc.
Die er sich auch verdient hat, das bedeutet völlig. Aber auch, dass du da nochmal eine ganz andere Deutlichkeit hinter diesen Spieler setzt und da auch nochmal ganz andere, wenn da jetzt im nächsten Jahr irgendein Verein um die Ecke kommt, da auch nochmal einen ganz anderen Betrag auf die Rechnung draufschreiben kannst.
Genau so ist es.
Ja.
Und dementsprechend, also da haben wir sehr viel Schönes auch gesehen.
Ja.
Und selbst, was wir auch schon gesagt haben, selbst beim Atletico-Spiel, da hat, wenn die Eintracht mal ins Laufen gekommen ist und mal was funktioniert hat, und das war leider bei dem Spiel nicht so viel. Aber auch das war, auch ein Skiri hat mir nicht schlecht gefallen. Ich sag mal, die anderen Spieler, gerade die Abwehr war wieder mal, wie soll ich sagen?
Schwierig
ist ein guter Ausdruck dafür. Das ist einfach, vielleicht hatten sie jetzt mal zwei Spiele, wo sie einfach nicht so sich zusammengerissen haben, wo sie mal eine Auszeit gebraucht haben. Wir sind schwach aufgestellt von den Wechseln her, gerade in der Defensive, das wissen wir alle. Da haben wir nicht nachgelegt. Dann müssen wir jetzt in den sauren Tuta ist weg. Der hätte hier sicherlich auch mal gut getan noch. Aber da müssen wir jetzt mit leben. Drei Wettbewerbe spielen. Auch die sind, die Spieler dürfen auch mal müde sein. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass dieser Tiefpunkt wieder abgeschüttelt werden kann, schnellstmöglich. Und dass wir wieder anfangen, auch hinten stabil zu stehen. Weil das ist schon, wenn du schaust, das ist ein Riesenproblem natürlich, wenn du anfängst, okay, was haben wir denn? Wir haben da 4 Tore gefangen gegen Union. Wir haben 4 Tore gefangen gegen Gladbach. Und wir haben 5 Tore gefangen gegen Atletico. Du kannst nicht erwarten, dass die Offensive, dass du es hinbekommst, jedes Mal 5 Tore zu machen oder 5 Tore plus. Das ist völlig utopisch. Und dementsprechend müssen wir dringend wieder anfangen, auch hinten diese Grundtugend aus einer stabilen Defensive vorne, die dürfen natürlich auch das Fußballspiel nicht komplett unterlassen. Auch diese Ketten dürfen nicht zu lange werden, aber dafür trainieren sie jeden Tag. Der Trainer ist meiner Meinung nach, hat er noch alles gut im Griff und weiß auch genau, wo die Schwächen momentan liegen. Müssen wir einfach gucken. Ich hoffe einfach, dass es Bayern-Spiel mal ausgenommen, weil da kann alles passieren, in die gute, in die schlechte Richtung. Spätestens im Freiburg-Spiel müssen wir wieder zeigen, dass wir da oben stabil in der Abwehr stehen können und trotzdem von Tore machen.
Ja. Ja, dann lass uns doch mal über die Bayern sprechen. Kommender Samstag, 18:30 erneutes Topspiel in Frankfurt. Wir haben ein Heimspiel gegen den FC Bayern, aktueller Tabellenführer der deutschen Bundesliga nach 5 Spieltagen. Weißt du, wie viele Spiele die Bayern bislang in dieser Saison verloren haben?
In der Saison verloren haben?
Ja.
Also wahrscheinlich keins.
Korrekt. 5 Spiele, 5 Siege. Plus 19 Tore im Torverhältnis, also 22 Tore geschossen. Das heißt, wenn du das jetzt hochrechnest, sind bislang in einem Bayern-Spiel pro Spiel rund 4 Tore von ihrer Seite her gefallen. Trifft auf eine Frankfurter Eintracht, wo wir gerade eben rausgearbeitet haben, dass sie in den letzten Spielen so im Schnitt irgendwie 3 Tore kassiert hat.
Obwohl wir auch, ich meine, wir haben am zweitmeisten Tore geschossen, meine ich, habe ich gesehen gehabt. Ich meine,
wir haben 17 Tore sowas, ne? Kassiert, genau.
Geschossen,
Entschuldigung, ja, natürlich. Wir haben aber auch, wenn ich das so richtig sehe, ja, am zweitmeisten Tore kassiert.
Mit 13 dann.
Mit 13, ne? Genau. Schlechter war nur Bremen mit 14. Das macht er jetzt nicht besser, ne?
Ja, aber das zeigt ja gerade, dass dieser Wahnsinn, der hier drin ist und auch das Potenzial, was in der Mannschaft steckt, auch ich muss dir wirklich immer sagen, die Abwehrleistung, wenn du da natürlich dann diese 2 Spiele auch mal rausnimmst mit Gladbach und Union, wenn du da schon mal 8 Tore abziehst, sieht es schon gar nicht mehr ganz so schlimm aus. Gut, jetzt müsst ihr auch die 6 Tore abziehen beim Dings. Und was haben wir gegen Union? Waren es 3 am Ende? Also die Rechnung geht auch nicht ganz auf. Aber
ja, du hast auch noch 3 gegen Leverkusen kassiert.
Also ich merke selbst, die Rechnung geht nicht ganz auf.
Ja.
Du musst aber einfach aufpassen, dass du hier auch, finde ich schon, dass du auf diese gute Offensive irgendwie schon hoffentlich noch zählen kannst, selbst wenn du hinten ein bisschen besser stehst. Das ist für mich schon nicht ein absolutes No-Go, dass du sagst, sobald du diese Statik des Systems nach hinten veränderst, geht nach vorne nichts mehr.
Ja.
Ich denke gerade auch, wenn ein Götze mal wieder ein bisschen mehr Zeit bekommen kann und ich auch glaube, auch Usun ist mittlerweile so weit, dass er nicht mehr nur, ja, ich sag mal, die Bälle vorne verteilen kann. Ich denke schon, dass er auch diese Schaltposition nochmal 2 Meter nach hinten gerechnet, wenn Skiri und ich weiß nicht wen wir dann neben ihm spielen lassen wollen, aber Chaibi, ja, Larsson vielleicht auch, ich weiß es nicht, das müssen wir gleich nochmal besprechen mit der Aufstellung. Trotzdem denke ich, dass du nicht mehr ganz darauf angewiesen bist, dass nur noch diese langen Bälle und am Ende, dann schießen wir vorne keine Tore mehr, sobald du hinten versuchst, die Statik in die Defensive zu rücken. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Wir müssen dringend dran arbeiten, wir müssen hinten besser stehen,
ja.
Und ja, dementsprechend geht da gar nichts für mich dran vorbei. Auch gegen die Bayern wirst du definitiv nicht mit Hurra alles nach vorne Fußball, alles bestreiten können, sondern gehen wir mal fest von aus, dass wir da auch versuchen, hinten ein bisschen zu betonieren und alles, was wir an Platz bekommen, dann auch gut zu nutzen, hoffentlich.
Ja, du musst eigentlich, also klar wird es jetzt gegen die Bayern schwierig, aber du musst halt trotzdem eigentlich da jetzt an dem Thema dringend arbeiten und gucken, dass du jetzt nicht wieder mit einem Spiel, wo du wieder 3-4 Tore kassiert hast, auch wenn wir wissen, dass das gegen die Bayern auch so schnell mal passieren kann, dass du mit so einem Spiel dann irgendwie in die Länderspielpause gehst. Also da musst du jetzt wahrscheinlich einfach ein bisschen biedereren Fußball spielen. Und dann erstmal wichtig hinten irgendwie den Laden beisammen halten und dann gucken, ob du irgendwelche Chancen über Konter und so weiter nutzen kannst, was halt wahrscheinlich auch wieder schwierig ist, weil du halt zu Hause spielst und nicht auswärts. So dieses zurückhaltende Konterfußball kannst du halt auswärts auch immer nochmal irgendwie anders da machen als im eigenen Stadion. Aber boah, das wird halt sonst auch wieder so ein Hire- und Fire-Spiel.
Ja, aber wie gesagt, die Erfahrung hat doch gezeigt, dass wir meistens die Spiele entweder total untergegangen sind, wenn wir versucht haben mitzuspielen. Manchmal konnten wir sogar ja mal auch gut performen. Aber wenn der Torwart hinten, und das ist einfach jetzt meine Hoffnung, wenn Santos hier tatsächlich eine super Performance zeigt, die Abwehr nicht komplett irrsinnig ist und wir es trotzdem schaffen, du musst ja im Endeffekt eigentlich nur die Chancen, die du hast, effizient vorne nutzen. Und dann kommen die Bayern auch immer ins Denken. Das ist immer so dieses, du wirst nicht viele Chancen bekommen. Das heißt, du musst gucken, dass du die du hast, eiskalt verwandelst. Und da haben wir mit Usun, finde ich, jemanden auch gerade, der aus der zweiten Reihe mal hier so ein Ding reinklöppeln kann. Burkhardt, der jetzt auch wieder selbst in einem schwierigen Spiel gegen Atletico getroffen hat, auch wenn die Tore, ja, ich verstehe auch die Kritik, das hieß ja so im Endeffekt, wenn die Gegner nicht noch im Weg stehen, gehen die Bälle nicht rein. Das ist so, sind so die typischen Burkhardt-Tore momentan. Ist sicherlich viel Richtiges dabei, aber du musst erstmal dir das erarbeiten, diesen Ball so zu bekommen, das macht er gut. Mhm. Er zieht die Abschlüsse, finde ich auch gut, und wenn dann noch das Quäntchen Glück dabei ist, dass die Bälle abgefälscht werden, umso besser, dann sind sie unhaltbar für den Torwart. Also ich sehe es eher so, unbedingt Burkhardt spielen lassen und ihn versuchen, dort in die richtigen Positionen zu bringen, und die Abschlüsse müssen einfach, ein bisschen Glück brauchst du, und die müssen beim, ich sag mal, wenn du zwei Bälle nur aufs Tor bringst, müssen zwei Tore drin sein. Sonst wird das schwierig, da was Zählbares mitzunehmen, denke ich. Oder ja. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, also die Effektivität wird in dem Spiel einfach ein ganz großer Entscheidungsfaktor werden. Du musst halt trotzdem, also ja, und du musst dir da vielleicht auch andere Mittel einfallen lassen, weil die haben halt in der Innenverteidigung mit einem Upamecano und einem Tah jetzt auch nicht irgendwie so die kleinen zierlichen Innenverteidiger da. Wobei man auch sagen muss, Upamecano ist auch, also der kann grandiose Spieltage irgendwie drin haben, der kann aber auch Dinger dabei haben, wo du denkst, so, ja, okay, da ist jetzt auch irgendwie der Bock aller Böcke. Also, ja, du musst dir halt einfach Selbstvertrauen wahrscheinlich in diesem Spiel erarbeiten über Zweikämpfe, über zurückgewonnene Bälle, über auch mal Ballstaffetten über einen längeren Zeitraum. Du wirst, glaube ich, ausreichend Motivation von außen bekommen. Also das Stadion wird auf jeden Fall heiß darauf sein, da gegen die Bayern irgendwie was holen zu wollen. Also da wirst du Motivation bekommen. Du musst dir halt diese Sicherheit erarbeiten. Ich glaube schon, dass wir gerade in so einem wackeligen Gebilde sind, wenn es da nach kurzer Zeit irgendwie 2-0 für die Bayern steht, dann wird das ein richtig ekliges Spiel.
Ja, das ist richtig, ja. Das hoffe ich tatsächlich auch, dass wir idealerweise relativ früh ein Tor machen und damit ein bisschen den Fokus dadurch dann auch Platz bekommen. Ne, wenn die Bayern anfangen zu spielen, es ist trotzdem Platz da, auch wenn die Abwehrspieler ansprichst, genau, da finde ich nämlich auch, das ist nicht mit hinten sind die auch nicht die Übermannschaft, aber es lassen meistens gar nicht das zu, dass die Bälle irgendwo in die Nähe kommen, sodass dann verarbeitet werden kann. Aber gerade, wenn ich an so Torsituationen denke, wie was vorhin beschrieben, Usun, der dann auch direkt die Dinge abzieht und was wir lange nicht hatten, dass so Bälle dann einfach auch unhaltbar, da kann der Neuer so gut drauf sein, wie er will, die dann in den Winkel geknallt werden aus kürzeste Reaktionszeit.
Musst halt in diese Spots da irgendwie reinkommen. Also da geht es wahrscheinlich auch wieder über die Außen. Du wirst auf jeden Fall, wie du schon richtig sagst, da Platz haben. Den musst du dann halt auch sinnvoll bespielen, und das darf dann nicht wieder so ein hektisches Rumgekicke sein, sondern das musst du schon mit Kalkül irgendwie machen, und du musst vor allen Dingen halt auch gucken, dass du diese zweiten Bälle da halt irgendwie wieder bekommst und dann nicht immer wieder aus so einer Schusslichkeit dann diese Bälle ständig irgendwie abgeben, weil dann lädst du sie halt dazu ein.
Genau, das ist ein großes Problem. Du musst aufpassen, dass du eigentlich gerade diese Situation, die Doan auch so stark machen, nämlich den Ball früh erobern, kurze Wege bis zum Tor und dann einfach schnelle Pässe, kurze Wege. Und das ist das Wichtigste, kurze Reaktionszeiten, weil wenn du das zu lange, das hast du gemerkt, auch gegen Atletico, da wirkten alle nicht so wach. Ne? Das ist so dieses, so ein bisschen schläfrig, und Atletico war dann einfach dann musst du viel schneller reagieren. Und das war unsauber, dann noch unsaubere Pässe. Das sind alles diese Grundtugenden. Wenn du das einigermaßen hinbekommst, die Bälle relativ früh doch zu erobern, ein gescheites Anlaufen zu machen, gutes Pressing zu spielen und dann einfach schnelle Abschlüsse zu ziehen, die dann hoffentlich natürlich auch draufgehen, ne? Das wäre mein Wunsch, ob das dann so funktioniert. Keine Ahnung.
Also ich will dir da die Hoffnung nicht zu früh nehmen, aber ich glaube, dafür fehlt uns noch diese Eingespieltheit. Wir müssen noch sehr viel immer in den Aktionen, glaube ich, überlegen, was wir da tun. Und deswegen kommt es auch dazu, dass wir oftmals dann in diesen Zweikämpfen so diesen halben Schritt zu spät sind, weil wir halt eben nicht aus einem Reflex raus agieren, weil wir noch nicht dieses Gefühl dafür haben, wo ist der Spieler jetzt, sondern dass wir da halt noch sehr viel immer über Konzentration und Überlegen irgendwie hingehen müssen. Und das kostet dich dann in so einem schnellen Sport, wie wir ihn gerade hier auch haben, das ist dann halt eben eine halbe Sekunde und dann ist halt auch schon vorbei. Ja? Dann hast du halt auch gerade bei den Bayern so einen Spieler wie so ein Diaz und ein Olise. In einer halben Sekunde sind die halt auch schon ein paar Meter weg.
Ja, das ist so leider, ja. Das stimmt.
Ja. Also das wird dann halt auch spannend, wie das dann einfach ausgeht. Aber ich glaube schon, dass du, wenn du in dem Moment mit einem gewissen Selbstvertrauen da reingehst und dir das halt auch zutraust, damit steht und fällt es ja auch, wenn du dann halt eben zurückliegst und dann halt noch weniger Fehler machen willst, dann bist du automatisch in diesem Nachdenken. Ich glaube, wenn du in so einem, aus so einem Moment des Selbstvertrauens heraus agierst, dann fällt es dir auch leichter, halt einfach mal ohne nachzudenken, den Ball zu spielen oder zu verarbeiten. Und das ist, glaube ich, der Modus, in dem wir dann halt auch reinkommen müssen. Wir müssen uns, deswegen sagte ich da vorhin, wir müssen uns da früh das Vertrauen halt auch irgendwie wieder zurückholen in dem Spiel.
Finde ich gut, auf jeden Fall. Aber gut, schauen wir mal.
Was machen wir denn aufstellungstechnisch?
Genau, du hast ja schon gesagt, am besten gar nicht zu viel wechseln, um nicht da wieder Unsicherheiten reinzubringen. Wir haben ja schon über die Torwartposition gesprochen. Santos bleibt für uns.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Christensen noch nicht in Frage kommt für dieses Spiel.
Okay.
Dann gäbe es für mich tatsächlich eigentlich nur eine einzige Position, auf der ich wechseln würde.
Okay.
Und das wäre anstatt Chaibi, und das ist dann so ein bisschen, spricht dagegen, dass der eigentlich ja auch gerade da ist, aber trotzdem wäre er derjenige, den ich da jetzt dann in Anführungszeichen opfern würde. Für mich wäre dann Chaibi draußen und stattdessen würde Larsson da spielen. Dass wir einfach da eine solide, erfahrene und vielleicht jetzt in dieser Saison noch nicht so sehr, aber in der Vergangenheit eingespielte Doppelsechs haben, um uns da im Mittelfeld nochmal so einen Ankerpunkt irgendwie zu holen.
Guter Punkt, okay. Und du würdest auch Knauf spielen lassen für Bahoya.
Ja. Also ich glaube, Bahoya hat noch so ein bisschen diesen Geschwindigkeitsvorteil und diese Unbekümmertheit, nennt man es ja immer. Für Knauf spricht für mich gerade in dieser Situation einfach diese Erfahrung und dass er in der Vergangenheit immer wieder gezeigt hat, dass er dann halt auch einfach da so ein Arbeiter ist, der ohne großartig irgendwelche Allüren, sagt man ja immer so schön, zu haben, da sich halt immer in den Dienst der Mannschaft stellt. Der
ist wahrscheinlich halt einfach auch da. Der auch defensiv noch ein bisschen mehr macht als Bahoya.
Das kommt noch als Faktor irgendwie mit dazu, und der halt einfach da einfach konstant irgendwie rennen wird und alles versuchen wird, was halt irgendwie geht.
Nee, passt. Gehe ich mit auf jeden Fall. Ansonsten.
Also ich meine, klar, wenn jetzt Christensen aus welchem Grund auch immer gerade absolut fit ist und vor Energie strotzt, dann wäre das sicherlich auch nochmal ein Faktor, den da auch zu haben, weil der hätte uns auch mit Sicherheit gegen Madrid da irgendwie geholfen, weil das halt nochmal irgendwie ein ganz anderer Charakter ist. Aber das sehe ich halt einfach nicht, dass der jetzt diese Wunderheilung irgendwie schon komplett durchlaufen hat. Da würde ich jetzt vor der Länderspielpause tatsächlich kein Risiko eingehen, weil dafür kommen halt einfach auch hinten dran jetzt dann noch zu viele Spiele, dass du den da jetzt auch nicht irgendwie frühzeitig irgendwie verheizen willst, musst, wenn es nicht sein muss.
Das stimmt. Die Frage, die ich häufiger jetzt schon gehört habe, ist Taktikwechsel Dreier-Fünferkette zu Vergleich zu Viererkette. Wie stehst du dazu?
Ja, also auf der einen Seite sagt man immer, so ein Spieler muss in jedem System irgendwie spielen können. Ist wahrscheinlich auch so, aber für mich ist es dann halt auch wieder so ein Thema mit, wie viel musst du dann überlegen in diesem Spiel und wie viel kannst du dann halt einfach so aus der, aus dem Reflex heraus machen. Und ich weiß nicht, ob das jetzt zu so einem Zeitpunkt, wo du vielleicht sowieso gerade in so einer Situation bist, wo du viel überlegen musst und wir eine noch nicht so wirklich solide, eingespielte Mannschaft haben, die einfach 100%, egal wo er ist, sich immer ein Gefühl dafür haben, wo der Spieler um sie herum sich hinbewegt, da jetzt einen Systemwechsel zu machen. Also, weiß ich nicht, überzeugt mich nicht.
Okay, ja, also wie gesagt, ich verstehe, was die Leute, dass die sagen, im Endeffekt genau gerade diese Defensivproblematik mit dann Verrücken auf Fünferkette und mit einer Doppel-Sechs noch davor, ja. Es wirkt irgendwie attraktiv. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir uns da schon Stärken auch nach vorne nehmen.
Wollte ich gerade sagen, also ne, aus so einer reinen Defensivbetrachtung heraus kann ich das auch nachvollziehen, dass du sagst, du hast dann halt einen Mann mehr in der Defensive. Du hast einen ganz anderen Raum, den du irgendwie abdecken kannst. Du machst es dann auch dem Gegenüber schwierig, da irgendwie in die Abschlüsse und so weiter zu kommen. Aber dann ist genau der Punkt, dass wir uns dann in der Offensive halt um Faktoren berauben, weil da haben wir dann halt einfach weniger Spieler.
Ja.
Und wir haben halt auch nicht mehr in dieser Offensive einen Ekitike und einen Mamouche, die dann einfach aus so einer Situation und aus eigener Fähigkeit heraus so einen Moment des Wahnsinns irgendwie kreieren können. Ja, wir haben mit einem Burkhardt einen komplett anderen Stürmer da vorne dran. Wir haben einen Doan, der das in Auszügen kann, aber der halt auch ein anderer Charakter ist. Wir haben einen Usun, dem ich das auch zutrauen würde, aber nee, kann sich da halt einfach nicht drauf verlassen.
Dann lass es uns doch bei der Viererkette belassen, yes, wie wir sie jetzt aus einigen Spielen kennen und hoffen einfach, dass wir ein bisschen Stabilität reinbekommen, die Spieler performen, gerade weil sie auch einfach Bock drauf haben.
Ja.
Klassisches, und da sind wir uns auch einig, dass das schon irgendwie wieder als Bruno-Spiel betrachtet werden muss, immer, finde ich.
Also Bayern, ich sag mal, du musst irgendwie, wie sagt man in der Politik so schön, oder wie sagt auch Dino Topmöller immer so schön, wir müssen eine Reaktion zeigen. Also ich glaube, du musst schon zeigen, dass du verstanden hast, wo die Probleme liegen, dass du sie angehst. Und du darfst da jetzt nicht am Ende mit irgendwie, weiß ich nicht, einem 6-1 irgendwie aus dem eigenen Stadion geschossen werden. Das wäre das falsche Bild. Ja. Aber du,
wobei, wenn die Leistung stimmt, René, ich muss dir tatsächlich sagen, wenn ich sehe, dass die alle kämpfen und alle im Endeffekt mit Pressing und allem, was wir uns an Fußballtugenden und als Fan auch wünschen, dass wir sehen, dass hier alle alles geben und es reicht am Ende nicht und es kommt tatsächlich zu so einem Ergebnis.
Ja.
Glaube ich, sind die wenigsten, die es als angreifen werden, das Ergebnis ist mir zu hoch ausgegangen.
Ja, wird es trotzdem geben.
Was ich tatsächlich aber glaube, ist, wenn du tatsächlich die gleiche Situation hast wie jetzt beim 5-1 gegen Atletico, wenn es wieder zu so einer Situation kommt und du merkst, die Spieler sind alle busy, schläfrig, die Abwehr funktioniert ja schon wieder nicht, das. Ich glaube, wenn du das erkennst, dann glaube ich, ist die Kritik oder diese Problematik, die auch dann immer mit, was macht der Trainer da, schläft er, was soll das, dann mit einhergeht, glaube ich, deutlich, deutlich größer. Also ich wünsche mir tatsächlich, dass die Leistung nicht am Ergebnis am Ende jetzt, sondern tatsächlich an dem abgemacht wird, was wir auf dem Platz erleben. Und da muss eine Reaktion sein, da bin ich voll bei dir. Aber die Reaktion darf nicht sein, wir stellen uns jetzt mit 10 Mann hinten in den Strafraum, nee, und hoffen, dass wir nur 1-0 verlieren.
Ja, nee, also da gebe ich dir schon zum gewissen Grad recht. Also du musst das dann schon auch mit Sinn und Verstand irgendwie machen. Ich glaube aber trotzdem, wir haben dann unterschiedliche Personengruppen, die das unterschiedlich wahrnehmen. Ja, da werden dann ganz viele auch dabei sein, die sagen, in deinem Szenario, was du da gerade hingemalt hast, das war eine gute Leistung der Eintracht. Man hat gezeigt, dass man die richtigen Schlüsse gezogen hat, etc. Es hat halt dann individuell oder es hat dann halt einfach von der Qualität her nicht gereicht. Dann wird es aber auch trotzdem wieder die geben, die sagen, wir haben jetzt in den letzten zwei Wochen, in den letzten vier Spielen 20 Tore kassiert. Dann wird das halt daran festgemacht und das wird halt auch die Headline ja, sein, stimmt, die du dann im Kicker, in der Bild und sonst irgendwo liest, ja. Eintracht kassiert in zwei Wochen 20 Tore.
Ja.
Hat der Trainer die Mannschaft verloren?
Ja. Und die Kabine auch gleich mit.
Genau. War das Setzen auf das Torwarttalent eine Fehlentscheidung? Das sind doch dann die Headlines, die dann kommen werden. Und da werden auch mehr als genug drauf anspringen. Deswegen sagt sie ja, mir wäre es eigentlich, ich hätte mich gewünscht, dass wir heute mit Basti darüber hätten auch reden können. Vielleicht schaffen wir das irgendwie nächste Woche. Das ist ja dann jetzt Länderspielpause, ist es vielleicht ja auch ein bisschen entspannter. Das würde mich halt tatsächlich mal interessieren, weil wenn du in diese, und ich weiß, das ist immer nur ein Auszug und so weiter, aber wenn du in diese Social Media reinguckst, dann stehen sie da alle schon parat und haben ihre Mistgabeln schon an der Tür stehen.
ja, klar.
Ja.
Also ich muss sagen,
und es werden halt keine Headlines in irgendwelchen Pressen geschrieben mit von wegen, aber die Leistung war gut. Nee,
nein.
Findet das nicht statt.
Das ist mir schon klar. Die Frage ist ja immer, vielleicht habe ich es dann auch falsch formuliert. Es ist so der Anspruch, den ich natürlich daran habe. Ich bin sicherlich da auch nicht der entscheidende Faktor, aber es stört mich und ich glaube, das geht vielen so, stört mich extrem, wenn so diese Situationen hier so dargestellt sind von der Trainerseite her auch, dass nur auf diese Kleinigkeiten reagiert. Wir müssen hier das Große und Ganze von Spiel zu Spiel. Das sind zwar alles Floskeln und hier am liebsten, wo ist das Phrasenschwein, werfen wir noch was rein. Aber genau das ist doch das Thema. Wir müssen doch schauen, haben wir hier Entwicklungsschritte gesehen? Und ja, wir haben extreme Entwicklungsschritte gesehen, auch bei dem, was wir am Anfang angesprochen haben. Mhm. Die Usun, beste Beispiel, ne? Super geil. Chaibi, klasse. Doan funktioniert prima und so weiter. Jetzt könnten wir gerade nochmal wiederholen, was wir vorhin gesagt haben, was uns so gut gefallen hat. Jetzt haben wir aber natürlich auf der anderen Seite diese Problematik mit der Abwehr. Und das sind alles auch keine so jungen Spieler, dass du sagst, Mensch, ach, die kommen jetzt erst gerade und was ist da los? Und weil du kannst nicht nur sagen, Collins oder Brown machen hier die Fehler, sondern es sind die gestandenen Innenverteidiger mit Theat und Koch, die Probleme machen.
Ja klar, und du hast eine andere Erwartungshaltung gegen einem Robin Koch, der jetzt ja auch wieder für die Nationalmannschaft nominiert wurde, als du es jetzt vielleicht gegen einen Spieler wie ein Brown und so weiter dann hast. Das definitiv. Da hast du vollkommen recht. Ich finde schon, dass man das in gewisser Art und Weise schon von Spiel zu Spiel beurteilen muss, weil du ja auch immer ein bisschen andere Konstellationen hast mit, habe ich eine englische Woche, habe ich jetzt keine englische Woche, wie dicht sind die irgendwie dran, kommt der Spieler aus einer Verletzung und sonstige Faktoren. Also da gibt's ja auch viele Dinge, die da noch irgendwie sonst mit reinspielen in dieses Ding. Ja. Und ne, Schiedsrichterentscheidung, wer weiß denn, was passiert wäre, wenn wir diesen Handelfmeter noch bekommen hätten? Hätte ja auch nochmal irgendwie eine ganz andere Richtung kippen können.
Stimmt, Gladbach-Spiel, ne?
Das kannst du ja auch nicht komplett irgendwie außen vor lassen. Also du musst das schon auch irgendwie so ein bisschen auch in diesen Spielen betrachten und ich gebe dir aber auch recht, du musst natürlich auch über den gesamten Zeitraum gucken und sagen so, okay, wir haben jetzt 6 Spiele irgendwie gehabt in der Liga, wir hatten jetzt 2 internationale Spiele und gibt es Dinge, die wir sehen, die konstant irgendwie schlecht sind und dann müssen wir an denen arbeiten und wenn es Dinge gibt, die konstant gut sind, dann müssen wir die auch nochmal irgendwie vielleicht extra highlighten oder irgendwas.
Ja, genau so ist es. Aber gut. Ich hoffe, der Trainer hat nicht die Mannschaft und die Kabine verloren.
Nein,
aber ich habe noch gute Hoffnung bis jetzt, dass hier alles noch sehr gut und auch noch im Rahmen dessen, was wir uns hier vorstellen und wünschen konnten. Denn du hast vorhin gesagt, wir haben dann auch so Spiele dabei gehabt wie Leverkusen. Da sind wir uns auch einig, da darf man auch verlieren. Gegen die Bayern darf man auch verlieren. Man darf auch gegen Atletico Madrid verlieren. Die Art und Weise muss man jetzt schauen.
Ja, du darfst
Schlüsse draus ziehen.
Du darfst auch gegen Union und Gladbach verlieren, je nachdem, wie es halt eben zustande kommt. Ja, also wenn du ein blödes Kopfballtor in der 95. Minute kriegst, dann darfst du da auch verlieren. Du darfst halt nicht verlieren, indem du eigentlich die klar bessere Mannschaft bist, die international spielt, die auch die Ambitionen hat, wieder international spielen und dich von einer desolaten Mannschaft noch irgendwie nah an einen Unentschieden bringen zu lassen, weil du halt komplett das Fußballspielen aufhörst. Das
aber
ist ja eine
René,
komplett andere Ausgangslage.
Da muss ich schon sagen, dass gegen Union ging mir das schon richtig auf den Sack. Ganz, ganz deutlich gesagt, dass du dann am Ende da noch ein bisschen Fußball spielst, das war gut, ne? Aber das ist jetzt schon so lang wieder her, deshalb will ich es jetzt gar nicht wieder aufrühren. Aber ich muss sagen, da hättest du schon nicht verlieren dürfen.
Ja,
so ein Spiel, die Leistung war eine Katastrophe.
Ja, ja.
Dementsprechend war ich froh, dass du dann im Endeffekt diese erste Halbzeit gegen Gladbach, wo du gedacht hast, ich muss mir die Augen reiben. Was denn hier? Geil, es funktioniert ja alles. Jetzt hast du selbst in so einem Spiel dann diese Auf und Abs. Dann hat wieder gar nichts mehr funktioniert. Also es wird jetzt wieder Zeit. Wir sind offensichtlich noch nicht so weit von den Entwicklungsschritten, dass wir so konstant immer performen.
Ja.
Dann ist das so. Jetzt ist es aber wieder Zeit. Wir sind hier in einem schönen Sinusrhythmus am besten. Das heißt, wir hatten jetzt wieder einen Tiefpunkt im Spiel gegen Atletico. Und gegen die Bayern muss also jetzt, kann es nur wieder aufwärts gehen. Und da hoffen wir einfach jetzt mal drauf, dass wir da was Schönes von der Eintracht erleben.
Diese Konstanz wäre halt wichtig, ne, dass du immer mal ein bisschen Ausschlag hast, fair enough. Aber diese extremen Ausschläge, die musst du da halt irgendwie rauskriegen.
Ja. Genau so ist es.
Was ist denn dein Ergebnistipp für das Bayern-Spiel am Samstag?
Ich muss ja sagen, wir haben ja angefangen mit, die Motivation ist ausbaufähig. Ich habe jetzt richtig Lust auf das Spiel.
Das ist schon mal gut.
Und du hast ja auch schon richtig gesagt, 18:30 zu Hause, richtig gute Stimmung hoffentlich im Haus, ausverkauft garantiert. Das heißt, wir werden den Bayern den ersten Punkt abluchsen in dieser Saison und ich tippe auf ein 2:2.
Da hast du den Tipp genommen, den ich bei mir auch schon eingetragen habe. Ich denke auch, dass ein 2:2 durchaus drin ist, was schon, ich sag mal, das wäre schon eine Steigerung, wenn du gegen eine Mannschaft wie die Bayern, die wie gesagt im Schnitt pro Spiel 4 Tore schießen, nur 2 kassierst und wenn du dann auch noch 2 schießt und dann da jetzt auch keine Glückssituationen einfach nur drin sind, wo du sagst, von wegen, wir haben am Ende des Tages nur nicht verloren, weil die anderen zu blöd waren, den Kasten zu treffen, dann wäre ich da schon sehr zufrieden mit.
Mega, also das wäre auf jeden Fall, bin ich absolut fair mit.
Dann haben wir uns da auch geeinigt und ihr da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, könnt bitte gerne auch mal eure Einschätzung und eure Tipps zu diesem Spiel in die Kommentare schreiben. Und dann ist das auch erstmal das letzte Bundesligaspiel, weil danach kommt wieder eine Länderspielpause, wo auch wieder Eintracht-Beteiligung mit dran ist. Ich habe es vorhin schon gesagt, Robin Koch ist nominiert für den Kader, Johnny Burkhardt ist nominiert und auch erstmals mit dabei Nathaniel Brown darf mit zur Nationalmannschaft. Collins hat es dann leider nicht geschafft.
Der fährt aber zu U21,
glaube ich. Der fährt, glaube ich, zu U21, ja. Aber Nathaniel Brown jetzt sein Debüt im A-Kader, im A-Team der Nationalmannschaft. Kann man, glaube ich, auch noch mal sagen, dass er das hoch verdient hat durch die Leistung, die er da in den vergangenen Monaten und auch im letzten Jahr bei der Eintracht gezeigt hat. Ich freue mich für ihn.
Ja, super Kerl. Und du musst auch sagen, im Endeffekt wünsche ich ihm, dass er nicht so ein Mistspiel bekommt, in der 99% der Mannschaft nicht funktionieren und dann auch du selbst immer schlecht aussiehst. Also wenn er Spielzeit bekommt, und das wünsche ich ihm, dann vielleicht auch in ein etwas stabileres Gefilde und dann kann er auch zeigen, was er kann, weil dann ist es immer schwierig. Das merkst du ja auch hier, wie sie sich alle Es ist in der Bundesliga schon so, in der Nationalmannschaft sicherlich nicht anders, wenn du auch noch weniger zusammen trainiert hast etc., ist es, glaube ich, ganz schwierig, wenn deine Mannschaftskameraden dann nicht so richtig performen, da selbst zu glänzen. Bitter. Ja. Und jetzt, wie gesagt, vielleicht ja, hat er schon am Wochenende die Möglichkeit, Nathaniel Brown neben Theat da auch entsprechend Vollgas zu geben und die Bayern zu ärgern. Gefällt mir.
Ich musste gerade im Ernsthaft nochmal nachgucken, gegen wen wir denn da jetzt überhaupt spielen. Weißt du es denn auswendig?
Nein, ich kann es dir tatsächlich auch nicht sagen.
Freitag 10.10. gegen Luxemburg und dann am 13.10. gegen Nordirland.
Okay. Alles klar.
Genau. Und ich sehe gerade, im November kommt nochmal eine Länderspielpause.
Yay.
Wir machen den Themenkomplex, machen wir jetzt nicht mehr auf. Wir freuen uns für die Eintracht-Spieler, die international spielen. Wir hoffen, sie kriegen gute Spiele. Wir freuen uns aber jetzt auch erstmal und sind hoch motiviert mit Blick auf dieses Bayern-Spiel am kommenden Wochenende.
So. Das ist es.
Und ich würde sagen, damit machen wir jetzt den Sack zu. Wir sind nämlich beide hier an der Seite des Aufnahmegeräts, also jeder auf seiner Seite, durchaus müde. Von daher würde ich sagen, machen wir den Sack jetzt hier irgendwie zu und
klingt gut.
Machen uns auf den Weg, jeder in sein Haierbettchen. Also ich zumindest werde das gleich tun.
Unbedingt.
Wir wünschen euch da draußen auf jeden Fall ein schönes Wochenende morgen, einen schönen Feiertag. Wir nehmen das hier am Donnerstagabend auf. Also wenn ihr das hört, ist wahrscheinlich Freitag oder vielleicht sogar schon Samstag, dann hoffen wir, dass ihr einen schönen Feiertag gehabt habt, dass ihr ein gutes Heimspiel gegen die Bayern sehen könnt und dann werden wir uns in der nächsten Woche oder vielleicht auch erst in der übernächsten Woche erst wieder melden. Wie gesagt, es ist Nationalmannschafts-Länderspielpause, wollte ich sagen. Von daher sind wir da ein bisschen entspannter und dann werden wir gucken, wie es terminlich auch in unsere Kalender passt. Und dann werden wir auf jeden Fall über dieses Bayern-Spiel und über die kommenden Aufgaben sprechen. Bis dahin, macht's gut.
Tschö.
Leute, ich bin's, euer Vitus und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yote kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yote im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön. Von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Xarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yote ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yote ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.